Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Wenn Inhalte, egal welche Inhalte, öffentlich werden, was ist da erlaubt? Wie reagiere ich auf Kritik und wann kommen möglicherweise Gerichte ins Spiel? Das sind Fragen, mit denen sich Medien regelmäßig beschäftigen müssen. Und das sind Fragen, denen wir heute hier in unserem Medienmagazin in unterschiedlichen Varianten begegnen werden. Etwa dann, wenn ein Land die Frage nach, was ist erlaubt, mit einem Gesetz gegen Whistleblower beantwortet und das dann verschärft, so wie nun in Kroatien, heute Thema bei uns. Außerdem, wie einer der reichsten Männer der Welt und selbsterklärter Absolutist der freien Meinungsäußerung, Elon Musk, auf kritische Fragen reagiert. Vorher aber ein Polizist, der wegen Social Media vor Gericht gelandet ist. Und dieser Polizist, der nennt sich unter anderem auf der Plattform TikTok Officer Danny. Oder genauer, so nannte er sich dort. Denn das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht in Berlin haben ihm das untersagt. Und warum das? Officer Danny hat unter anderem ein Interview mit dem Clanchef Arafat Abu Shaka zum Bushido-Prozess geführt, was dann so klang.
Also du bist ja bei TikTok, hast hier 3000 Zuschauer, ich habe 1000 Zuschauer. Die haben jetzt gesagt, geht mal zusammen live. Und ich so, ja, was ist jetzt das Problem?
Durchaus ein Problem, sagen dann aber doch die Richter in Berlin. Mit dem Interview habe der Polizist Grenzen überschritten, die ein Polizeibeamter nicht überschreiten darf, urteilten sie. Unter anderem, weil er Abu Shaka bei dem Gespräch geduzt und Kleidung mit offiziellem Polizeiaufdruck getragen habe. Über dieses Urteil gesprochen kurz vor der Sendung habe ich mit Viktor Meckenstock, der in Dortmund zu öffentlichem Medienrecht forscht. Rechtsprechung ist keine Mathematik, Herr Meckenstock. Wir sprechen auch von Rechtsauslegung. Wie schätzen Sie das Urteil im Fall von Officer Danny ein? Können Sie den Berliner Richtern folgen?
Ja, definitiv, denn das Urteil hat eine ganz grundsätzliche Relevanz für den Umgang von Behörden in den sozialen Medien. Und insbesondere die Trennung von privater Sphäre und amtlicher Sphäre wurde hier jetzt nochmal weiter konkretisiert. In etwa, weil das Gericht hier auch ganz konkrete Abgrenzungsmerkmale herausgegriffen hat, wie etwa die Bezeichnung des Kanals als Officer oder auch das Tragen von Aufschriften, die mit der Amtsführung in Verbindung gebracht werden können.
Im Urteil heißt es außerdem, der Dienstherr hat zu entscheiden, wie er seine Öffentlichkeitsarbeit gestalten will. Gilt es schon grundsätzlich als Öffentlichkeitsarbeit, wenn sich Menschen im öffentlichen Dienst, Angestellte, Beamtinnen oder Polizisten wie in diesem Fall, wenn die sich öffentlich im Internet äußern?
Nee, das kann man so grundsätzlich nicht sagen, sondern man müsste hier tatsächlich differenzieren zwischen einer amtlichen und einer privaten Sphäre. Es ist jetzt nicht so, dass ein Amtsträger aufgrund dieser Eigenschaft nur noch als Amtsträger in Erscheinung treten kann, sondern er kann auch sich als Privatperson äußern und dann auch die Rechte geltend machen, die für Privatpersonen gelten, in etwa Grundrechte, insbesondere also die Meinungsfreiheit. Man müsste jetzt hier im Einzelnen abgrenzen, welche Sphäre betroffen ist, und dazu gibt es verschiedene Indizien, die herangezogen werden können, in etwa die Nutzung von die Beamtenstellung prägenden Merkmalen, also zum Beispiel amtsbezogene Aufschriften oder Symbole, wie das auch hier im Fall Danny der Fall war. Weitere Merkmale können sein, etwa die inhaltliche Nähe der Äußerungen zur konkreten Amtsausübung, die Nutzung von Amtsräumen oder die Nutzung von amtlichen Kommunikationskanälen. Im privaten Bereich könnte man dann weiter schauen, wenn sich jetzt beispielsweise ein Amtsträger zu Hause im familiären Kreis äußert, ist das ein sehr geschützter Kommunikationsbereich, wo er auch die starken Rechte der Meinungsfreiheit geltend machen kann. Aber seine Stellung als Beamter hört auch im privaten Bereich nicht vollständig auf, sondern auch hier können diese Beamten rechtlich spezifischen Pflichten auch hineinwirken. Dann gilt es allerdings abzuwägen, inwieweit die Meinungsfreiheit hier greift oder eben die beamtenspezifischen Rationalitäten.
Da gilt dann, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, das Stichwort Mäßigungsgebot. Das kann gelten.
Genau, das gilt. Also vor allem während der Amtsführung, aber eben auch im privaten Bereich, wenn man sich als Privatperson öffentlich äußert, gilt es, eine gewisse Mäßigung noch beizubehalten. Das ist jetzt nicht ganz einfach, das ganz spezifisch zu bestimmen, aber als Grundkonsens kann man sagen, muss ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung für einen Beamten eben auch im privaten Raum fortbestehen.
Wie sieht es denn bei Messengern aus? Bei Messengern wie WhatsApp oder Telegram? Auch die landen ja regelmäßig in der Öffentlichkeit. Zuletzt etwa rechtsextreme Chats Frankfurter Polizisten und die dann auch manchmal vor Gericht.
Genau, also hier würde ich auch erstmal auseinanderhalten, ob die in Frage stehende Person diese Äußerung öffentlich getätigt hat, also beispielsweise in einer öffentlichen Gruppe auf Telegram, oder ob das grundsätzlich eine private Kommunikation war, die dann vielleicht mittelbar über Journalisten an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber selbst wenn letzteres der Fall ist, würde ja auch für die private Kommunikation ein gewisser Mindeststandard an verfassungstreuem Verhalten als beamtenspezifische Pflicht ja aufrechterhalten bleiben, auch wenn es sich um Kommunikation im privaten Bereich hält. Und deshalb kann auch das sanktionswürdig sein.
Werfen wir zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Glaskugel, schauen in die Zukunft. Inzwischen sind ja viele Menschen auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs, die das Internet so zu bieten hat. Ist zu erwarten, dass Auseinandersetzungen wie die um Officer Danny weiter zunehmen werden?
Ja, da gehe ich ganz stark von aus, weil wir in den sozialen Medien eine immer stärker werdende Verlagerung betrachten können, die also nicht nur das Private betrifft, sondern auch das Berufliche. Wenn man an Plattformen wie LinkedIn oder Ähnliches denkt, wird auch diese Sphäre zunehmend in den digitalen Kommunikationsraum verlagert. Und insbesondere auch für Behörden spielt es eine immer wichtigere Rolle, auch in den sozialen Medien präsent zu sein, weil zum Beispiel die Polizei dort ja auch um Nachwuchs werben muss. Und hier gilt es dann eben noch auszutarieren, inwiefern man aufmerksamkeitsfördernde Kommunikationsrationalitäten dort mit berücksichtigen darf oder inwiefern auch das in einem ja gewissen sachlichen Stil zu erfolgen hat.
Einschätzungen zum Urteil im Fall von Officer Danny und darüber hinaus waren das von Viktor Meckenstock, Medienrechtler am Dortmunder Institut für Journalistik. Zur rechten Seite Kai Wegner, Berlins Oberbürgermeister, zur linken Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und im Rücken ein großes Tesla-Logo. So unter anderem posierte Elon Musk vergangene Woche beim Besuch seiner Tesla-Fabrik in Deutschland, genauer in Grünheide. Doch exakt an diesem Tag sorgte der Mann, der quasi täglich Schlagzeilen produziert, für eine noch viel größere Nachricht in den USA. Denn dort hatte Musk dem früheren CNN-Moderator Don Lemon, eigentlich langfristig eine Sendung auf seiner Plattform X, vormals Twitter, bieten wollen. Allerdings kassierte Musk diesen Plan schon wieder ein, nach nur einem Interview. Einem Interview mit sich selbst, wohlgemerkt. Dieses Interview ist nun aber woanders veröffentlicht worden. Nils Dumps hat es sich für uns angeschaut.
Die Premiere der Don Lemon Show.
Welcome to the Don Lemon Show, everyone. We're still here.
Eine Talksendung mit nur einem Gast, Elon Musk.
Now for my conversation with Elon.
Vor dem gut einstündigen Interview wendet sich Don Lemon direkt ans Publikum und sagt:
We weren't canceled by X.
X hat nicht die Sendung gecancelt. Es war immer der Plan, auch bei YouTube oder Spotify zu veröffentlichen. Aber nachdem sie mich monatelang angefleht haben, exklusive Inhalte vorab auf seiner Plattform anzubieten, hat Elon Musk beschlossen, den Vertrag zu kündigen.
Elon Musk decided to scrap the deal.
Und zwar noch vor der Veröffentlichung der ersten Ausgabe. Warum könne er sich nicht erklären?
So what went wrong?
Was ist da schiefgelaufen? Ich weiß es nicht.
I don't know.
Don Lemons Ansatz, eine CNN-Sendung als Social-Media-Format anzubieten, das habe nicht funktioniert, schrieb Musk zum Ende der Kooperation. Lemon vermutet eher seine kritischen Fragen als Begründung. Das ist deshalb interessant, weil Musk gerade seine Plattform X, früher Twitter, als Ort der Redefreiheit darstellt. Lemon macht das auch gleich am Anfang des Interviews zum Thema.
You say you're a free speech absolutist.
Du sagst, du bist ein Absolutist der freien Rede. Musk antwortet,
yeah.
Ja, solange das im Rahmen des Gesetzes ist. Es geht freundlich los. Musk wirkt müde, aber entspannt, lacht auch immer wieder. Es geht um ein neues Tesla-Modell, Musks Pläne mit X und auch sein Treffen mit Donald Trump vor kurzem in Florida. Der habe zwar viel geredet,
President Trump likes to talk. And so he talked.
Aber nicht um Spenden gebeten.
Did he ask you for a donation?
No.
Lemmon fragt Musk auch nach seinem Drogenkonsum. Ihm werde Ketamin verschrieben, wofür das sei.
What's that for?
Das ist eine ziemlich private Frage.
Well, I mean, it's pretty private to ask somebody about a medical.
Sagt Musk, und er nutze es, um Depressionen zu behandeln.
Like depression, I guess.
Und Drogenmissbrauch?
You feel like you ever abuse it?
Das glaube ich nicht.
I don't think so.
Lemmon will auch wissen, ob Musk nicht für die Verbreitung von Hassrede, Verschwörungserzählungen oder Antisemitismus bei X verantwortlich sei. Musk verweist darauf, dass es durchaus Content-Moderation bei X gibt, was in einem gewissen Rahmen auch stimmt. Er sagt aber auch,
Moderation is a propaganda word for censorship.
Moderation ist ein Propagandawort für Zensur. Man wolle sich nur um Posts kümmern, die illegal seien.
I think once you start getting going,
sobald wir über das Gesetz hinausgehen, legen wir einen Daumen auf die Waage.
Now you're putting your thumb on the scale.
Und wir wollen unseren Daumen nicht auf die Waage legen.
And we don't want to put our thumb on the scale.
Ein neunminütiges Hin und Her, bei dem Musk zunehmend genervt wirkt.
Don, you love censorship, is what you're saying.
Don, du liebst also Zensur.
No, I don't love censorship.
Das verneint Lemmon. Er glaube an Content-Moderation, nicht an Zensur.
I believe in moderation, but I don't believe in censorship.
Wobei der Begriff Zensur irreführend ist. Zensur kann eigentlich nur von Staaten ausgeübt werden. Elon Musk hat Firmen, die nicht mehr bei X werben, vorgeworfen, die Plattform, Zitat, zu killen. Als Lemmon wissen will, ob das nicht auch Firmen frei entscheiden könnten, wo sie werben, antwortet der, ich muss sagen, wähle deine Fragen sorgfältig aus. Wir haben noch 5 Minuten.
Choose your question carefully. There's 5 minutes left.
Don Lemmon hat 17 Jahre lang beim Nachrichtensender CNN gearbeitet, auch moderiert. Letztes Jahr musste er den Kanal verlassen. Grund waren sexistische Kommentare während einer Sendung. Die Show im Netz ist sein Neuanfang.
And I think what they wanted was,
was X wollte, war jemand, der kein Extremist ist. Jemand, der kein rechter Verschwörungserzähler ist, den sie ihren Werbekunden verkaufen konnten, vermutet Lemmon im Podcast Pivot. X habe versucht, mit dem neuen Format Werbekunden zurückzugewinnen. Lemmon habe sich durch die Zusammenarbeit mehr Reichweite versprochen. Immerhin habe die ganze Diskussion seine neue Show sehr bekannt gemacht.
I could not have asked for a bigger promotion.
Und aus Lemmons Sicht besteht eine geltende Vereinbarung. Notfalls werde man das vor Gericht klären.
We will go to court, if we have to.
Wähle deine Fragen sorgfältig aus, wie Elon Musk auf die kritischen Fragen von Don Lemmon reagiert hat. Ein Beitrag war das von Nils Dams. Wenn Menschen in Behörden oder in Unternehmen Missstände ausmachen, innerhalb ihrer Strukturen aber kein Gehör finden und sich deshalb an Medien wenden, dann reden wir von Whistleblowing. Zuletzt machte etwa der Fall eines ehemaligen Managers des US-Unternehmens Boeing Schlagzeilen, der nach einer Aussage vor Gericht tot aufgefunden wurde. Ein Suizid, wie es hieß. Auch um Whistleblower wie ihn besser zu schützen, mussten in den vergangenen Jahren alle 28 Mitgliedstaaten der EU eine Richtlinie aus Brüssel umsetzen. Doch in Kroatien hat die Regierung, kurz bevor sie sich selbst aufgelöst hat vergangene Woche und es Neuwahlen gibt, diese Regeln nun noch einmal verändert. Wolfgang Fichtel über die Kritik daran.
Künftig bis zu 3 Jahre Gefängnis, wenn jemand nachweislich Details zum Beispiel aus Justizermittlungsakten an Journalisten durchsteckt. Das ist pauschal die schlechte Nachricht. Peter Grbin, der Oppositionsführer im aufgelösten kroatischen Parlament, wirft der HDZ-Regierungsfraktion vor, dadurch würden nur korrupte Staatsbedienstete geschützt. Dieses Gesetz vernebelt nur, will Diebstahl und Korruption verdecken. Ihr fragt uns, ob es uns nicht langsam langweilt, darüber zu reden, dass die regierende HDZ eine korrupte Partei sei. Wir tun das aber nicht aus Lust und Laune, sondern weil ihr von der HDZ uns täglich Stoff dafür liefert.
I povezivati HDZ sa korupcijom. Pa nije da nam se da. Mi to moramo, jer nam iz dana u dan dajete povod.
Was die HDZ-Regierungsfraktion empört zurückweist. Hier der angesprochene Šeko Ritter Reiner.
Wie uporno laže.
Sie von der Opposition lügen, hartnäckig, immer wieder. Und Sie glauben, dass Sie durch das ständige Wiederholen der Lügen die Bürger überzeugen würden, dass die Lügen wahr seien. Der Wahlkampf hat also schon begonnen. Zurück zum Gesetz und zur pauschal guten Nachricht. Es hätte schlimmer kommen können. Denn anfangs stand im Gesetzentwurf noch, dass auch Journalisten bestraft werden können, die solche durchgesteckten Informationen veröffentlichen. Das zog die Regierung zurück. Nach langen und lautstarken Protesten nicht nur der Opposition und der Journalistenverbände, sondern auch aus der Bevölkerung. Beobachter sagen, vor 10 Jahren wäre eine Regierung in Kroatien damit noch durchgekommen. Da habe sich doch etwas in Richtung EU-Standards bewegt. Mit Einschränkungen. Denn Strafandrohung gegen Whistleblower erschwert journalistische Recherchen trotzdem. Korruption ist weiter ein Problem. Ebenso wie die Weigerung des noch amtierenden Ministerpräsidenten Plenković, mit der europäischen Staatsanwaltschaft uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Und die Wahl des neuen obersten Staatsanwalts in Kroatien, dem vorgehalten wird, nicht nur von kritischen Medien, zu viele korruptionsverdächtige Freunde zu haben. Auch im Europarat ist man der Meinung, es gäbe in Kroatien schon noch was zu tun. Auch wenn die Demokratiebaustelle im benachbarten Ungarn noch deutlich größer ist.
Wolfgang Fichtel über das in Kroatien, wo die Regierung natürlich das Parlament aufgelöst hat, über das in Kroatien beschlossene Anti-Whistleblower-Gesetz. Und apropos verbindliche europäische Regeln, die die Arbeit von Medien betreffen. Hier noch eine kurze Meldung. Der Richtlinie zum Schutz von Journalistinnen und Aktivisten gegen missbräuchliche Klagen haben heute alle EU-Staaten zugestimmt. Es geht um die sogenannten Slap-Klagen, also Klagen, die offensichtlich unbegründet sind und die darauf zielen, Menschen, die sich zu Themen von öffentlichem Interesse äußern, einzuschüchtern oder sie zum Schweigen zu bringen. Ein besonders trauriges Beispiel für diese Praxis ist der Fall der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia. Die war, bevor sie 2017 ermordet wurde, mit fast 50 Verleumdungsklagen konfrontiert worden. Deshalb wird die EU-Richtlinie nun auch Daphne's Law genannt. Eben im Beitrag zu Elon Musk haben wir ja schon gelernt, wenn Staaten unabhängige Meinungen unterdrücken wollen und sie dann verbieten, vor allem dann sprechen wir eigentlich von Zensur. Und eines der Länder, das davon ausführlich Gebrauch macht, ist Nicaragua, Rang 158 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit. 2003, vor mehr als 20 Jahren, sah das noch anders aus. Damals tauchte Nicaragua erstmals in dem Ranking auf und das auf Platz 34. Aktuell läge Nicaragua damit vor den USA. Doch seitdem hat Daniel Ortega das mittelamerikanische Land mit rund 7 Millionen Einwohnern in eine Diktatur verwandelt. Peter B. Schumann über die konkreten Folgen dieser Entwicklung für die Journalistinnen und Journalisten im Land.
2023 war ein besonders gewaltreiches Jahr für die Pressefreiheit in Nicaragua,
berichtete vor kurzem Voz de America, die Stimme Amerikas. Und weiter heißt es in dieser Reportage:
Allein 44 Journalisten wurden ins Exil gezwungen. Damit stieg die Zahl der ausgewiesenen Pressevertreter auf 242 seit den Massenprotesten im April 2018. Für ihre Verfolgung ist besonders der Justizapparat verantwortlich, der beispielsweise Haftstrafen von bis zu 8 Jahren wegen angeblichen Verrats des Vaterlands verhängt. 2023 geschahen insgesamt 83 Akte gegen die Pressefreiheit. Regierungsfunktionäre pflegen die unabhängige Presse als Söldner der Information zu brandmarken.
Eine von ihnen ist Wilfredo Miranda. Er wurde unter anderem für seine investigativen Berichte in Confidencial, dem renommiertesten oppositionellen Informationskanal, mit dem Iberoamerikanischen Journalistenpreis des spanischen Königs ausgezeichnet. Seit seiner Verbannung lebt er in Costa Rica und arbeitet für die spanische Tageszeitung El País.
Diese Regierung hat alles platt gemacht. Sie lässt keinen Stein auf dem anderen. Denn Ortega und seine Vizepräsidentin Murillo wollen ihr totalitäres Regime vorantreiben. In Nicaragua haben sie jede kritische Stimme liquidiert, die irgendetwas gegen sie sagen könnte. Wer immer es wagt, kommt ins Gefängnis oder wird ausgewiesen.
Zu den Schikanen gehörten anfangs Einschüchterung, Drohung, Beschlagnahmung oder Zerstörung von Ausrüstungen, Durchsuchung von Redaktionen ohne richterliche Anordnung, Verknappung von Zeitungspapier und willkürliche Verhaftungen. Ganz besonders traf es in der ersten Verfolgungswelle Ende 2018/19 Carlos Fernando Chamorro, einen der namhaftesten Publizisten des Landes, und sein Nachrichtenmagazin Confidencial sowie seine beiden Fernsehprogramme Esta Noche und Esta Semana.
Die Militärpolizei drang ohne richterlichen Beschluss in unsere Redaktionsräume ein, besetzte sie und enteignete uns praktisch. Das ist der Stil dieser Diktatur. Danach unterstellten sie uns kriminelle Handlungen, damit sie uns Strafen auferlegen konnten.
Carlos Fernando Chamorro entging der Verhaftung durch Flucht nach Costa Rica und sendet von dort aus seine Programme auf einem YouTube-Kanal. Kritische Informationen finden die Nicaraguaner heute nur noch im Internet. Wilfredo Miranda.
No hay otro. Daniel Ortega.
Es gibt kein anderes Medium. Senor Ortega kontrolliert das Fernsehen und das Radio und hat die Zeitungen konfisziert. Nicaragua ist das einzige westliche Land ohne gedruckte Zeitung. Es ist nur das Internet geblieben. Dafür gibt es noch keine Kontrollinstanz. Und es ganz zu verbieten, wagt wohl auch niemand wegen der wirtschaftlichen Folgen, weil zum Beispiel Banken dort ihre Transaktionen tätigen. Vielleicht fehlen auch nur die technischen Kapazitäten.
Möglicherweise baut das Regime diese gerade auf. Denn am 12. März brachte Präsident Ortega ein neues Telekommunikationsgesetz in das von seiner sandinistischen Partei beherrschte Parlament ein. Es soll
die öffentlichen Dienstleister der Telekommunikation und audiovisuellen Angebote zwingen, jede gewünschte Information, einschließlich statistischer und ortsbezogener Daten, regelmäßig oder auf Verlangen an die dafür vorgesehene Kontrollinstanz Telcor zu übermitteln.
Die Dienstleister müssen außerdem Inspektionen hinnehmen, und zwar notfalls mit polizeilicher Gewalt, wie sie bereits die meisten Medien erfuhren. Das Regime Ortega Murillo will die totale Kontrolle in dieser finstersten Diktatur Lateinamerikas, die Wilfredo Miranda auf diesen Begriff bringt.
Nicaragua hoy. Nicaragua
ist heute, wenn man vom freien Markt absieht, das Nordkorea der Tropen.
Weder Nordkorea noch Nicaragua. Auf der Leipziger Buchmesse, die am Donnerstag offiziell beginnt, spielen beide Länder keine Rolle. Zumindest nicht im Programm. Das Motto der Messe lautet: Who's still reading? Wer liest noch? Eine Kernfrage ist das für die Branche und ihre Verlage. Und gleich, hier nach den Nachrichten, ist das Thema im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.